So, ich möchte heute mit euch einen dritten Teil machen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17, das ja als das hohe priesterliche Gebet genannt wird, wo einfach eine wahnsinnige Ruhe und Zuversicht eigentlich zu finden ist. In den anderen Evangelien, Markus, Lukas und Matthäus, da finden wir dieses Gebet ja nicht, sondern dieses Gebet, das wir dort finden, ist direkt in Gethsemane, wo Jesus diesen Kampf hat und den Vater doch bittet, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Aber trotzdem ist auch dort, betont ja auch Jesus immer, nur wenn du es willst, dein Wille geschehe, ja. Und so geht dieser Kelch auch nicht an ihm vorüber. Und es war ja auch gut so, so war auch Gottes Plan, so war auch Gottes Ratschluss. Und eben in Johannes 17 sehen wir keinen Kampf. Wir sehen eine wahnsinnige Ruhe und ich bin da schon sehr lange an diesem Kapitel so ein bisschen dran. Und habt es ja auch jetzt nicht Stück für Stück, Vers für Vers bisher durchgemacht, sondern themenbezogen, weil viele Themen sich da ja drin finden und die immer wieder wiederholt werden. Und dass man da nicht irgendwie durcheinander kommt, habe ich das komprimiert auf mehrere Themen. Das eine Thema war ja, dass Jesus aufzeigt, dass er Gott ist. Er und der Vater sind eins. Ja. Und damit haben ja viele auch Probleme, zu sagen, dass Jesus Gott ist. Ja. Und er zeigt aber auch auf, dass nicht nur der Sohn und der Vater eins sind, sondern dass er auch mit den Jüngern eins ist. Das war immer das Ziel, dass sie eins sind. Und ich betone es und wiederhole es vielleicht auch immer wieder, und ab Vers 20 sagt er ja auch, aber nicht nur für diese alleine suche ich dich, sondern auch für diese durch ihr Wort an mich glauben werden. Das heißt, er bezieht alle Gläubige mit ein, ja. Und jeder, der von oben geboren ist, so wie es in Johannes 3 auch rüberkommt und erklärt wird, und dem Nikodemus, bekommen sie den Geist und sind auch alle eins gemacht, ja. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater, und wir sind alle zueinander und miteinander verbunden. Und so sieht der Vater auch nicht mehr unser schwarzes Kleid, sag ich mal, unsere Schwachheit, unsere Sünde, sondern wir sind umkleidet mit weißen Kleidern. Ja, und er sieht nicht mehr unser Versagen, unsere Schwachheit, unsere Sünde, sondern er sieht Christus. In Epheser 1,4 heißt es, damit wir seien heilig und tadellos vor seinem Angesicht. Wir stehen tadellos vor Gott. Ja, weil wir eins gemacht sind mit dem Geist, mit dem Vater und mit dem Herrn. Das war das erste Thema. Das zweite Thema, da will ich doch auch nochmal weiter oder tiefer drauf eingehen. Das war das letzte Mal. Das vielleicht nicht jeder so sieht, aber ich in diesen Worten und in diesem Gebet einfach nur so entdecken kann. Weil ein Wort immer wieder vorkommt und es heißt geben oder gegeben. Ja, also in der Vergangenheitsform. Es wurde gegeben. Und das Wort kommt, je nach Übersetzung und Grammatik, 14 bis 17 Mal vor. Das heißt, in jedem zweiten Vers einmal, sind insgesamt, glaube ich, 26 Verse, ja. Das heißt, es ist ein Wort, das immer wieder auftaucht. Und haben uns dann einfach angeschaut, was dieses denn bedeutet. Er wiederholt natürlich in Bezug auf dieses Gegeben, bezieht er sich immer wieder auf dasselbe Subjekt, um einfach auch die Betonung und die Wichtigkeit einfach aufzuzeigen, so wie Jesus ja einmal gesagt hat, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ja, da hat man gewusst, okay, jetzt kommt was Wichtiges. Und ich denke, so sehe ich das hier auch, dass er die Wiederholungen macht. Nur, was ja für uns eigentlich mit so das Wichtigste ist, an dem wir uns festhalten und an das, was wir glauben zu haben und bekommen zu haben, ist das ewige Leben. Es gibt nichts Größeres als das ewige Leben, nichts Schöneres. Manchmal kann man sich das gar nicht gut, gar nicht so vorstellen, ja, dass man es schon hat. Oder wie das aussieht, ja. Wir kennen nur dieses Leben hier und es ist zeitlich. Es ist begrenzt. Und dieses ewige Leben, von dem spricht Jesus aber nur ein einziges Mal, dass das vom Vater dem Sohn gegeben wurde und der Sohn gibt es weiter an seine oder an die Kinder Gottes. Dann spricht er auch von der Vollmacht, die ihm gegeben wurde. Dann spricht er zweimal von dem Werk, das ihm gegeben wurde. Und er spricht zweimal davon, dass ihm die Worte, die er weitergibt an die Menschen, dass die ihm gegeben wurden vom Vater. Es sind nicht meine Worte, es sind die des Vaters. Und dann spricht er noch zweimal von der Herrlichkeit, die Jesus gegeben wurde, die er auch hatte vor Grundlegung der Welt, als er noch beim Vater war. Und die wurde ihm auch gegeben. Und diese Herrlichkeit, die gibt er auch den Seinen. Wer jetzt grob mitgezählt hat, waren bei 6 Mal gegeben. Wo kommen die anderen 6 Male vor? Und da geht es eigentlich um den Menschen. Der Vater hat seinem Sohn die Seinen gegeben. Ja, das finden wir 6 Mal in diesem Gebet. Und das ist mir damals, als ich das vor Jahren mal so durchgelesen habe, ist mir das so bewusst geworden, wie oft dieses Wort vorkommt und was eigentlich dasteht. Dass wir dem Sohn gegeben wurden. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass wir eigentlich Anteil an den anderen Dingen haben, an der Herrlichkeit, das ewige Leben. All die Dinge, all die Segnungen, die haben wir erst dann, wenn der Vater die Seinen an den Sohn weitergibt. Erst dann haben wir auch das ewige Leben. Das muss davor passieren. Das erste Mal heißt es in Vers 2, also ich habe sonst die letzten paar Mal dieses Kapitel ganz gelesen, möchte ich heute zum einen aus Zeitgründen nicht machen und vor allem um das, was es mir heute geht, kommt nicht ganz so oft vor, wie dieses gegeben, aber deswegen haben wir das letzte Mal gelesen und dann ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass dieses Wort ganz oft vorkommt. Deswegen möchte ich heute nur so ein paar Verse nochmal zum einen wiederholen und einem anderen Thema nur da kurz reingreifen. Und da heißt es in Kapitel 17 ab Vers 2, so wie du ihm Vollmacht gabst über alles Fleisch, damit er ihnen ewiges Leben gebe, allem, was du ihm gegeben hast. Also er gibt das Leben dem Fleisch, er hat die Vollmacht, das zu tun, ja, aber er gibt es nicht jedem. Er sagt ja auch beim Mahl, es ist gegeben für viele, nicht für alle. Das heißt, er hat die Macht, es zu geben, aber eben nur denen, die er bekommen hat vom Vater, ja, die ihm gegeben wurden. Und dann finden wir das noch in Vers 6. Ich offenbarte deinen Namen den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Also sie kommen von der Welt, ja, und er hat sie dem Sohn gegeben. Dann finden wir das noch in Vers 7. Nun sind zur Erkenntnis gekommen, dass alles, was immer du mir gegeben hast, von dir her ist. Und in Vers 9, und ich ersuche dich für sie, nicht für die Welt ersuche ich dich. Auch hier wieder, er macht eine Abtrennung zwischen denen, die sein sind und nicht sein sind. Ja, nur denen, nicht der Welt ersuche ich dich, sondern nur für die, die du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und in Vers 11, und ich bin nicht mehr in der Welt und ich komme, der zweite Teil, Entschuldigung, 11, und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. Und ich komme hin zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Und vielleicht nochmal ein, in Vers 12 geht es weiter, als ich bei ihnen war in der Welt, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, beschützte ich. Nicht nur die Jünger, eben wie ab Vers 20 spricht er auch von allen anderen Gläubigen, sie wurden vom Vater dem Sohn gegeben. Und das war für mich eigentlich was sehr, sehr Entscheidendes, weil ich da drin eine Erwählung sehe. Eine Erwählung zum ewigen Leben, vom Vater dem Sohn gegeben zum ewigen Leben. Wir haben uns dazu damals noch auch in Kapitel 6 noch Verse angeschaut, wo er das Ganze auch sehr betont, ja, und auch immer wieder wiederholt. Und dort sagen dann auch viele, er spricht dann auch von dem Brot des Lebens, das er ist und so. Und da sagen dann auch ganz viele, das Wort ist zu hart und sie sind ihm nicht mehr gefolgt. Ja. Aber es heißt auch, dass er niemand hinausstoßen wird, der zu mir kommt. Und das ist Fakt. Jeder, der zu Jesus kommt, der wird nicht hinausgestoßen. Die Tür ist offen. Und es zeigt auch eine gewisse Verantwortung des Menschen, dass er zu Jesus kommt. Keine Frage. Aber wer kann denn zu ihm kommen? Und da sehe ich einfach, wo er sagt, alles, was der Vater dem Sohn gibt. Die Erwählung ist vielleicht kein einfaches Thema und ich, mir war es trotzdem wichtig, das einfach aufzuzeigen, ja, was einfach dasteht. Und dass wir uns da Gedanken drüber machen. Und ich habe das auch einfach bewusst aus diesem Kapitel gewählt, wo eigentlich dieses Wort ja nicht vorkommt, ja, aber man mit diesem Wort gegeben das einfach nur so sehen kann. Geht's mir? Weißt du, wie man das anders sonst sehen oder verstehen kann? Und ich hoffe auch, dass ihr jetzt nicht seht, dass ich da was hineingelegt habe und ausgelegt habe, sondern ich habe die Worte, die da stehen, die habe ich aufgezeigt, die habe ich gelesen und da haben wir uns Gedanken drüber gemacht, was das denn heißt, ja. Und wenn man das so nicht versteht, dann muss man sich vielleicht fragen, okay, wie ist es denn zu verstehen? Es gibt ja vielleicht auch andere Stellen, die anders zu verstehen sind. Und dann müssen wir uns aber überlegen, was ist denn richtig? Gott kann nicht sagen, ich erwähle dich. Und auf der anderen Seite ist es die freie Entscheidung des Menschen. Es gibt nur eine Wahrheit. Und ich sehe die Wahrheit in diesem Kapitel mit diesem Wort gegeben, eigentlich ganz klar und deutlich. Das war mir ein wichtiger Punkt in der letzten Predigt und deswegen habe ich das auch heute nochmal wiederholt, weil aus diesem Kontext, aus diesem Verständnis und aus diesem Glaube heraus, dass die Kinder Gottes erwählt sind vor Grundlegung der Welt, vom Gott, dem Vater, erschließt sich mir eigentlich ein neuer Punkt und auf den möchte ich heute eingehen, den wir auch im Kapitel 17 finden. Nicht ganz so umfangreich, aber der für mich eigentlich sehr, sehr eng damit zusammenhängt. Und so haben wir das letzte Mal einfach gesehen, dass wir einen gebenden Gott haben. Er gibt so viel, ja. Und heute geht es mir eigentlich um den handelnden Gott. Und so gibt es hier ein Wort, das kommt nicht so oft vor wie das gegeben, aber es ist ganz eng in Bezug mit diesem gegeben und es ist bewahrt. Wir werden bewahrt von Gott. Und für mich ist das eigentlich ein Zeichen, und ein Verständnis, dass wir unser Heil nicht verlieren können. Von dem her stellen wir uns doch einfach mal die Frage, können wir unser Heil verlieren? Vielleicht einfach mal ohne irgendwelche Bibelstellen, die uns in den Kopf kommen. Ja, einfach, sei es dafür oder sei es dagegen. Einfach mal von diesem ganzen Kontext und von diesem Verständnis heraus, ob wir unser Heil verlieren können. Ist es logisch, dass wir unser Heil verlieren in Anbetracht der Souveränität und Autorität Gottes? Wir müssen uns vorstellen, Gott, der Vater, zieht die Seinen zu Jesus. Er gibt sie ihm, damit sie ewiges Leben haben. Das war und ist ein Wahnsinns Aufwand gewesen und mit Wahnsinnskosten verbunden für Jesus, ja, diesen Weg zu gehen, damit die Seinen erlöst sind, dass sie ewiges Leben haben. Und jetzt muss man sich fragen, aus was für Gründen würde Gott es zulassen, dass wir unser ewiges Leben verlieren? Wenn es ihn doch so viel gekostet hat, er hat seinen Sohn gegeben als Opfer für die Seinen, nicht für die Welt, sondern nur für die Seinen, für wenige, hat er die Herrlichkeit verlassen und ist zum Opfer geworden, um die anderen zu retten. Er hat alles dafür getan, damit wir an Jesus glauben können und an dieses Erlösungswerk. Und dann sollte er uns nicht ans Ende bringen. Würde es Sinn machen, dass er alles dafür tut, damit du und ich an Jesus glauben und er lässt uns dann allein zurück und schaut, wie geht sein Glaube aus? Weiß das Gott nicht schon vorher, wie unser Leben ist? Wenn er uns doch schon vor Grundlegung der Welt kannte und weiß um alle Dinge und weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, wann Jesus wiederkommt, er weiß, was in dieser Welt geschieht, dann weiß er doch auch um unser Leben. Und wenn er unser Leben weiß, dann würde er doch auch da nicht einfach mal versuchen, ach, ich gebe dir mal ihm das ewige Leben und mal gucken, was rauskommt. Für mich macht es keinen Sinn. Wenn der Glaube an Jesus kein Werk ist, sondern von Gott gegeben, so ist auch das Bewahren der Gläubigen für mich ein Werk Gottes und nicht unserer. Bei vielen Gläubigen ist ja schon so, dass man eingesteht und auch sieht, und man kann es auch in der Schrift finden, dass Gott handelt und wirkt an den Menschen. Dass sie sich bekehren, dass sie glauben. Und trotzdem wird dieses Wirken Gottes für mich in meinen Augen so oft einfach nur klein gemacht. Und jeder stellt seine eigene Entscheidung für Jesus, die er getroffen hat, viel, viel, viel höher. Und sagt, das war meine Entscheidung. Ich glaube. Ja, aber aus was für Gründen glauben wir? Aber dann wäre es ja eigentlich wieder aus Werken und nicht aus Gnade, oder? Und genauso sehe ich diesen Trugschluss, dass es dann auch an uns läge, dass wir bis ans Ziel kommen. Dass es an uns liegt, wir müssen ausharren, wir müssen festhalten. Das ist so. Aber da ist noch ein entscheidender Hintergrund. Und das ist Gott, der wirkt. Und er wirkt eben, wie bei der Bekehrung, viel, viel, viel mehr als das, was wir eigentlich tun müssen und können. War das nicht auch das Problem der Galater? Galater 3, Abvers 1. O ihr unverständigen Galater, wer bezauberte euch, von der Wahrheit nicht überzeugt zu sein und ihr nicht zu gehorchen, vor deren Augen Jesus Christus als Gekreuzigter unter euch gezeichnet wurde? Dieses allein begehre ich von euch zu erfahren. Empfingt ihr den Geist aus Gesetzeswerken oder aus dem Hören des Glaubens? So unverständig seid ihr? Nachdem ihr im Geist anfingt, werdet ihr nun im Fleisch ans Ziel gebracht? Das waren die Fragen, die Paulus den Galater gestellt hat. Überlegt doch mal, seid ihr denn so unverständlich? Macht es denn Sinn, dass das so ist? Dass es an euch läge? Sie haben gemeint, sie müssen zu dem Werk Jesu Christi noch selbst was hinzufügen und haben gedacht und gemeint, sie müssen die Gesetzeswerke weitermachen, um ihren Weg ans Ziel zu bringen, zu vollenden. Aber wenn der Anfang durch Gott geschieht, sollte dann nicht auch der Glaube und unsere Rettung nicht ausreichen und sollten wir es nicht ihm überlassen, uns ans Ziel zu bringen? Wie gesagt, Gott hat es so viel gekostet, damit wir das ewige Leben haben. Seine Herrlichkeit verlassen, hat sein Leben gegeben. Und dann ist auch mein Glaube, dass es nicht an mir liegt, ob ich ans Ende komme oder nicht, ob ich ausharre, sondern dass er es vollbringt. Und da bin ich einfach nur dankbar, weil ich würde es nicht schaffen. Ist der Mensch nicht viel zu schwach, um gegen all die Angriffe des Feindes zu widerstehen? Wäre es nicht so, dass wir, wenn wir Christus nicht hätten, wären wir verloren? Im doppelten Sinne? Bin ich manchmal schwach im Glauben? Ja, bin ich. Bin ich manchmal träge? Ja, bin ich. Denke ich manchmal nur an mich? Ja, tue ich auch. Aber Jesus sieht all unsere Schwachheiten und unser Versagen. Und dennoch vergibt er uns, oder? Es gibt keine Sünde, die er nicht beseitigen könnte, die er nicht beseitigt hat. Er weiß doch, welches Werk er in uns angefangen hat. Und was alles geschehen mag. Und so ist es doch für Gott nicht so, dass er einfach in jemandem das Werk anfängt und dann sich selbst überlässt. Anfängt und nicht weiß, wie er reagiert. Er weiß alles. Und in diesem Wissen wird er es auch vollenden und wird alles Nötige dafür tun. Davon bin ich überzeugt. Und beim Petrus ist vielleicht eine klassische Stelle, aber die das eigentlich ganz gut aufzeigt, die finden wir in Lukas 22. Lukas 22 ab Vers 31. Da sagt Jesus, und der Herr sagte: Simon, Simon, siehe, der Satan bat euch aus, um euch zu schütteln wie den Weizen. Ich aber flehte für dich, damit dein Glaube nicht zu Ende gehe. Und du, nachdem du einst umgekehrt bist, festige deine Brüder. Simon, der später, als Jesus ihn berufen hat, hat ihm den Namen Petrus gegeben. Und interessanterweise spricht er hier ihn wieder mit Simon an. Vielleicht will er einfach damit aufzeigen, dass er eigentlich die Schwachheit von ihm sieht. Ja. Und um die Schwachheit weiß. Und deswegen sagt er wieder Simon, Simon. Und nicht Petrus, Petrus. Und er sagt, der Satan, der versucht euch zu schütteln. Der versucht euch wegzunehmen, auszusortieren. Ja. Aber ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Der Satan versucht, die Gläubigen von Christus wegzuziehen, und er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er würde es auch schaffen. Er würde es schaffen. Wir sind doch viel zu schwach. Aber wen haben wir? Christus, der für uns gesiegt hat und für uns weiterhin kämpft. Und so hat er für den Petrus gebeten, damit dein Glaube nicht aufhöre. Petrus hat in diesem, was dann auch folgte, ihr kennt es, als er ihn dann dreimal verleugnet hat, ja, hat er völlig versagt. Und trotzdem hat sein Glaube nicht aufgehört. Er hat es nicht wie Judas gemacht. Ja, er ist bei Jesus geblieben. Jesus hat ja dann auch gesagt, als er dann gestorben ist, kommt nach Jerusalem, ja, und da hat er extra noch betont, und Petrus auch, ja, um aufzuzeigen, du bist mein, komm zu mir, auch wenn du versagt hast. Ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Und er wurde bewahrt. Und er hat erfahren, wie gnädig und mächtig doch Jesus ist. Und ich denke, das war auch der Grund, warum er in seinem Brief, im ersten Brief, dann schreibt, in Kapitel 5, 8 bis 11, seid nüchtern und wacht, weil euer Widersacher, der Teufel, wie ein brüllender Löwe umhergeht und jemanden sucht, den er verschlingen kann. Dem widersteht fest durch den Glauben, wissend, dass dasselbe an den Leiden eurer Bruderschaft in der Welt auferlegt ist. Aber der Gott aller Gnade, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus rief, er selbst mache euch, nachdem ihr ein wenig gelitten habt, heilig und tüchtig, er festige, stärke und gründe euch. Gott ist es, der das macht. Er sagt natürlich, seid nüchtern und wacht, ja, der Satan ist da. Aber er sagt nicht, kämpft gegen ihn und du musst dein Bestes geben. Er sagt, Gott festigt euch und er stärkt euch. Und ihr seid gegründet in seiner Gnade. Und genau so mitkommen wir zu Johannes 17. So wie Petrus bewahrt wurde, das hätte er Jesus nicht, hätte Jesus für ihn nicht gebetet, dann wäre er verloren gewesen. Er wäre nicht bewahrt. Ich glaube, er war wirklich, wirklich traurig und enttäuscht von sich, dass er eigentlich sowas gemacht hat, wo er doch gesagt hat, nein, nein, Jesus, ich gehe mit dir ins Gefängnis, ich gehe mit dir bis in den Tod. Und dann hat er so versagt und Jesus hält ihn bei sich, er bewahrt ihn. Und in Johannes 17, Vers 6, da kommt dieses vor, ich offenbarte deinen Namen den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast, dein waren sie und mir hast du sie gegeben und dein Wort haben sie bewahrt. Wir bewahren sein Wort. Was ist sein Wort? Das ist Wahrheit. Das ist das, was er uns verheißen hat. Und was bedeutet es, sein Wort bewahre? Dass wir ausharren, ja? Dass wir bei ihm bleiben, damit wir auf seine Worte vertrauen und ihm glauben. Haben die Jünger das gemacht? Haben sie gemacht? Sie sind bei ihm geblieben. Schwierige Situationen, in Bedrängnis, in Not, in Schmerz, in Leid. Sie sind bei ihm geblieben. Sie haben diese Herrlichkeit und dieses Erlösungswerk nicht gleich verstanden, als Jesus tot war. Und dennoch sind sie zusammengeblieben und haben eigentlich trotzdem, war ihr Glaube schwach, ja, aber Jesus hat sie gestärkt. Er hat gesagt, genau so musste es passieren. Und sie wurden von ihm gestärkt. Sie haben es bewahrt. Und Paulus spricht ja hier auch immer wieder von einem Kampf des Glaubens. Waren sie manchmal schwach und kleingläubig? Ja, waren sie. Aber vor allem haben sie die Hilfe von Jesus. Warum? Weil er das, was er angefangen hat, auch vollenden wird. Möchte ich euch nur kurz aus Philipper was vorlesen? Das mir in meiner stillen Zeit dann auch dazugekommen ist. Von eben diesem überzeugt, dass der, der unter euch oder in euch ein gutes Werk anfing, es ganz zum Ziel führen wird, bis zum Tage Jesu Christi. Der in euch ein gutes Werk angefangen hat, der wird es auch ans Ziel bringen. Und Paulus ist davon überzeugt, dass es so sein wird. Dass Jesus die Seinen ans Ziel bringt. Wir können und sollen das Wort bewahren. Aber wer bewirkt das alles in uns? Und da sehen wir das in Vers 12. Da sagt er, als ich bei ihnen war in der Welt, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die, die du mir gegeben hast, beschützte ich. Hier spricht er noch ganz im Speziellen von den Jüngern. Und da sagt er, ich habe sie bewahrt, Vater. Jesus zeigt sein Werk auf. Das war ein Werk, das er vom Vater bekommen hat. Ja. Und er sagt, Vater, schau, ich habe sie bewahrt. Du hast mir sie gegeben und du hast mir auch diesen Auftrag gegeben, sie zu bewahren. Und das habe ich gemacht. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie bewahrt. In Gethsemane, ein Kapitel weiter, da geht's genau um das. Da kommen die Römer und die Schriftgelehrten und Pharisäer und wollen Jesus festnehmen. Und Jesus fragt, ja, wen sucht ihr? Und die Jesus, den Nazarener, sagt er, ich bin's. Und was sagt er noch? Ich bin's. Wenn ihr also mich sucht, lasst diese gehen. Er hat sich vor sie gestellt. Er hat sie beschützt und bewahrt. Und sagt damit gleich noch dahinterher, damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hat, von denen, die du mir gegeben hast, von ihnen verlor ich nicht einen. Er hat keinen verloren. Ich habe mich dann die Frage gestellt, gestern noch, als ich nochmal durchgegangen bin, was wäre denn gewesen, wenn die Jünger mit in Gefangenschaft gekommen wären? Wer oder wie hätte sich das Wort ausgebreitet? Es war so notwendig, dass die Jünger beschützt und bewahrt werden oder wurden. Ist so ein ganz kleiner Satz, lass diese gehen. Man konzentriert sich auch nur auf Jesus, ja, und um ihn ging's. Er musste sein Erlösungswerk tun und vollbringen und beenden, ja. Aber das konnte er auch nur mit den Jüngern, weil es dann weitergeht. Das war dieser Triumphzug, den ich vorher einfach auch so in der Einleitung gesagt habe, dass es ein ganzer Weg ist. Es ist ein Zug und alles, es ist nicht nur dieser eine Moment, sondern es hängt so viel damit zusammen. Und die Jünger, die sind ein Teil von diesem Triumphzug. Und so sind wir alle auch mit ein Teil von diesem Triumphzug. Der Triumph geht weiter und er besteht. Keiner von den Seinen kam um. Er hat sie alle beschützt, auch den Petrus. Johannes 6,39 heißt es, das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Am letzten Tag, das ist das Ende hier in dieser Welt. Und von dort, wo er in uns was angefangen hat, wird er es vollenden und vollbringen, bis Jesus wiederkommt. In Vers 12 sagt er aber, er hat sie beschützt und keiner von ihnen kam um, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Einer kam um. Judas, und bei dem will ich kurz stehen bleiben. Judas hat Jesus verraten und er kam um. Warum? Weil er nicht sein war. Er war nicht sein. Er konnte es nicht sein. Der Vater hat ihn nicht erwählt, Gottes Kind zu sein. Er hat ihn Jesus auch nicht gegeben. Er hat ihn zu den Zwölfen hinzugezählt und hat ihn aufgenommen. Und Judas hat geschmeckt, er hat gesehen, er hat vielleicht auch gerochen, ja, von dem Duft. Er hat die Wunder und die Vollmacht und die Herrlichkeit und die Pracht in Jesus gesehen. Heißt aber nicht, dass er einer Welt das Kind war. Weil sonst würde Jesus ja lügen. Wenn er sagt, er hat keinen von den Seinen verloren. Ja, aber der Judas, ja, einer von 12. Nee, er hat keinen verloren. Judas hat auch nicht verloren, weil er nicht sein war. Beim Passamal in Johannes 13, da können wir lesen, dass der Teufel es dem Judas ins Herz gegeben hat, damit er Jesus verrät. Und das ist der Grund, warum Judas nicht zu Jesus gehören konnte. Sonst hätte es der Teufel ihm nicht ins Herz geben können. Erinnern wir uns an Römer 8. Denn ich bin überzeugt worden. Paulus schreibt, er hat es vielleicht so auch nicht gesehen, aber er ist überzeugt worden, ja, dass es so ist, dass weder Tod noch Leben, noch himmlische Boten, noch erstrangige, noch Kräfte, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Hohes, noch Tiefes, noch etwas Sonstiges, Geschaffenes von uns trennen können, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Nichts kann uns trennen. Und wenn Judas einer Welt das Kind gewesen wäre und einen errettet, dann macht es doch auch keinen Sinn, in diesem Kontext, dass uns niemand trennen kann, dass der Teufel ihm das ins Herz gibt, dass er dann Jesus verrät und damit untergeht. Wie klein wäre doch Gott, wenn er dem Judas das Heil gegeben hätte und der Teufel kommt in sein Herz und reißt ihm das alles raus, reißt ihm den ganzen Glaube raus und verrät Jesus. Wie klein wäre Gott? Für mich kann es niemals so gewesen sein, unmöglich. In Johannes 10, 29 sagt Jesus auch, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Und Gott ist schließlich größer als der Teufel. Wenn also Judas in der Welt das Kind Gottes gewesen wäre, hätte der Teufel ihn niemals diesen Verrat ins Herz geben können. Und dass Judas dann dieses Heil auch noch verliert. Wenn Jesus sagt, dass niemand uns aus den Händen des Vaters reißen kann, dann sind es für mich tröstende Worte, an denen mein Glaube wächst und ich noch mehr an Jesus festhalte. Aber Judas war auch nicht zur Verdammnis erwählt, wie manche meinen. Er war von Anfang an, wie es grundsätzlich alle Menschen sind, zur Verdammnis verurteilt. Der Mensch ist verloren und kann nur aus Gnade gerettet werden und wird durch Gott bewahrt. Gott ist es, der bewahrt. Und das finden wir jetzt noch ein drittes und viertes Mal in Kapitel 17, in Vers 11 und 15. Und diese Bewahrung geschieht einfach durch den Vater. Jesus sieht nämlich eine Zeit auf sich zukommen, wo er nicht mehr in dieser Welt ist, wo er sein Werk, das er vollbringen soll, nicht mehr ausführen kann. Er sagt, ich gehe von dieser Welt, ich komme zu dir und jetzt musst du sie bewahren. Wann konnte er die Seinen nicht bewahren? Als er am Kreuz hing, als er von Gott verlassen war, als er gestorben ist für unsere Sünde. Da konnte er die Seine nicht mehr bewahren. Und so sagt der Vater, mach du's. Ich hab's gemacht, soweit ich konnte, soweit du es mir aufgetragen hast. Und jetzt musst du es machen. Und erinnern wir uns, dass das ein Gebet ist, dieses Kapitel. Es ist ein Gebet vom Sohn zum Vater. Und was machen wir, wenn wir beten? Manchmal mehr als zu danken, wir bitten. Und genau das macht Jesus auch. Er verherrlicht den Vater über die Maßen und zeigt auf, dass er doch alles gemacht hat und übergibt jetzt mit dieser Bitte dem Vater das Ganze. Und da heißt es in Vers 9, ich ersuche dich für sie, nicht für die Welt ersuche ich dich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Da fängt seine Bitte an. Und sag doch mal, für wen geht es denn hier? Ja. Und dann macht er einen Einschub und sagt nochmal, für wen und warum er diese Bitte bringt. Ja. Und dann im zweiten Teil in Vers 11 steigt er wieder ein und sagt, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Dann zeigt er nochmal auf, dass er sie bewahrt hat und in Vers 15 wiederholt er das Ganze. Meine Bitte ist nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jesus wollte, dass sie in dieser Welt bleiben. Und ich denke, auch der Vater wollte es, dass sie in dieser Welt bleiben. Sie mussten dieses ganze Erlösungswerk noch mit vollenden, so wie wir alle ein Teil davon sind. Sie mussten dort bleiben, um das Wort und die frohe Botschaft weiter zu verkünden. Und so bittet er den Vater, dass er sie doch bewahrt. Bewahrt vor dem Bösen, also vor dem Teufel, der doch versucht, die Gläubigen wegzureißen von Gott. Der Teufel versucht es nur dort, alle anderen gehören schon ihm. Für die muss er keine Kraft und keine Zeit aufwenden. Er versucht, die Gläubigen wegzuziehen von Christus. Aber müssen wir gegen Satan kämpfen? Jesus kämpft für uns. Und jetzt frage ich euch, kann Gott, der Vater, eine Bitte ausschlagen, die er vom Sohn bekommt? Vater, ich bitte dich, bewahre du sie. Und er hat sie bewahrt. Keiner von ihnen kam um. Sie gehörten nicht zu dieser Welt. Genauso gehören wir auch nicht zu dieser Welt und leben dennoch in ihr. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir alle bewahrt werden. Und daher bittet er den Vater nicht nur für die Jünger, sondern eben einfach für alle Gläubige. Und so werden wir auch jetzt bewahrt. Wir sind doch versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Wir sind eins gemacht. Und so schließt sich für mich der Kreis von diesen drei Themen. Wir sind eins gemacht, wir haben den Geist Gottes mit dieser Erwählung, weil wir Jesus gegeben wurden und so werden wir auch bewahrt. Wahre Gläubige können ihren rettenden Glauben an Jesus nicht verlieren. Und so haben wir einen handelnden Gott. Gott handelt an uns viel, viel mehr, als wir uns das oft vorstellen. Er handelt mit seiner Kraft und mit seiner Macht. Und er ist es, der in uns wirkt durch seinen Geist. Manche entgegnen dem und sagen, ja, aber in der Schrift gibt es andere Stellen. Ähnlich wie bei der Erwählung auch, ja. Und da muss ich nochmal sagen, wir müssen dann uns fragen, was ist richtig? Es gibt nur eine Wahrheit. Bewahren wir uns oder bewahrt Gott uns? Sind wir erwählt oder haben wir gewählt? Und so müsste man sich vielleicht die Bibelstelle einfach nochmal anschauen. Und wie gesagt, deswegen war es mir so wichtig, einfach nur von den Worten Jesu das zu lesen. Und von ihm her müssen wir die Wahrheit erkenne, sehe und feststelle. Und wenn es irgendwo an einer anderen Stelle anders zu verstehen sein könnte, dann müssen wir uns fragen, okay, wo stimmt was nicht? Oder ist es dann vielleicht anders zu verstehen? Hat das Ganze einen anderen Kontext, einen anderen Umfang? Und andere würden ja vielleicht auch sagen, ja, dann kann ich tun, was ich will. Dann kann ich tun und mache, was ich will. Gott hat mich erwählt. Ich komme ans Ziel. Ich mache, was ich will. Die, die nicht sein sind, die können machen, was sie wollen. Das macht einen sehr. Aber wir müssen uns vielleicht die Frage, wollen wir überhaupt machen, was wir wollen? Also ich will Gott nicht betrüben. Er hat mich erwählt, er hat mich erkauft und er bewahrt mich. Und da habe ich keinen Grund, von ihm zu gehen und einfach zu machen, was ich will. Ist in mir noch der Mensch, das Fleisch? Natürlich. Und so bin ich schwach und ich versage. Und ich tue Dinge, die ihn betrüben. Und dennoch weiß ich, er bewahrt mich. Er zeigt mir das auf, wenn ich schwach bin und wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Und dann halte ich mich an Jesus und ich weiß, er vergibt mir. Von dem her, lasst uns nicht zweifeln an dem Wort, ist doch, dass er stärker ist als alle. Dass er uns bewahrt und wir ewiges Leben haben. Wir haben es von ihm bekommen und er hat keinen Grund, dass wir es wieder verlieren sollten. Eine Stelle will ich noch mit euch kurz anschauen, Offenbarung. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen später, aber das ist mir gekommen in diesem ganzen Studium und in diesen Überlegungen, dass wir das ewige Leben haben. Ja. Das ist der Brief an die Gemeinde in Sardes, Kapitel 3, ab Vers 4. Da heißt es, du hast auch in Sardes einige wenige Namen, die ihre Kleider nicht befleckten, und sie werden mit ihm wandeln in Weiß, weil sie würdig sind. Der, der überwindet, der wird mit weißen Kleidern umkleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht löschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor dem Vater und vor seinen himmlischen Boten. Er wird ihn nicht löschen. Und was machen wir Menschen oft? Ja, da muss ich ganz viel tun, damit er es nicht löscht. Aber das steht hier auch gar nicht. Er wird ihn nicht löschen. Und wir werden immer ein weißes Kleid anhaben. Er hat dafür gesorgt. Am Kreuz. Dieses Buch des Lebens. Das taucht in Offenbarung 13, taucht es nochmal auf und da lesen wir, dass die Namen sogar vor Grundlegung der Welt eingetragen sind. Mögen wir an seinem Wort festhalten und an sein Wort glauben. Und ich habe das letzte Mal gesagt und sage es jetzt nochmal. Ich weiß nicht, was es mit euch macht, nachdem ihr das jetzt so gehört habt. Viele, viele Themen werden in der Christenheit anders oder unterschiedlich betrachtet. Sei es die Taufe, sei es das Abendmahl, oder einfach auch dieses tausendjährige Reich. Ist es geistlich oder ist es fleischlich? Ist es jetzt oder kommt es erst noch? Ja. Und als, kennen ja dieses Thema, ja, und als man sich doch damit beschäftigt hat, so ging es mir, da wurde mein Glaube größer und größer. Und ich wurde gestärkt. Und ich hoffe, ihr auch. Andere sagen, wir sind ja die Abgefallene. Wir sind abgefallen. Ja, wir sind abgefallen, aber von ihrem Glauben. Das war ihr Glaube, ihr Verständnis. Abgefallen von Christus bin ich definitiv nicht, im Gegenteil. Der Glaube an Jesus, meinen persönlichen Retter, der wurde größer und schöner, weil ich auf seine Lehre geschaut habe und nicht auf die Lehre von irgendwelchen anderen. Und für mich gehören die Themen der Erwählung und die Unverlierbarkeit des Heils so eng zusammen. Und sie machen den Menschen so klein. Aber im Gegensatz, Gott umso größer, umso mächtiger. Und am Ende, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir mit weißen Kleidern vor ihm stehen. Und dann wird man vielleicht auch alles begreifen, was er gehandelt hat, was er alles gegeben hat und wie er uns ans Ziel gebracht hat. Ich möchte noch beten.